Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Ja, jetzt haben wir endlich zusammengefunden.
Ja, gut. Ich sitze ja seit gestern vor dem Aufnahmegerät, hätte ich bald gesagt.
Seit nahezu 24 Stunden.
Ja, sitze ich hier und warte auf dich.
Ich habe das echt verspitzt, dadurch, dass ich ja eigentlich Urlaub hatte. Allerdings für ein Hobby von uns waren wir da in der Nähe von Berlin unterwegs und sind am Mittwoch auch erst um 15 Uhr da weggekommen. Eigentlich war geplant, dass wir nach dem Frühstück aufbrechen. Sind allerdings dann erst ab 15 Uhr los und waren entsprechend spät zurück. Und wir hatten dann gesagt, okay, machen wir es einen Tag später. Und irgendwie hatte ich, keine Ahnung, Zeitgefühl total verloren. Und
Ja, kann passieren. Ja. Aber wir sind ja noch on time sozusagen. Wir haben ja immer gesagt wöchentlich, also wir sind ja noch in unserem Zeitplan sozusagen.
Zumindest immer in der Woche noch, genau.
In der Woche noch, ja. Kommt drauf an, ob wir das heute noch schaffen zu veröffentlichen, aber ansonsten sollte das alles passen.
Ich werde es auf jeden Fall noch in die Wolke schieben.
Ja, von der Wolke schiebe ich es dann in die andere Wolke.
Genau, wir haben ja mittlerweile so viele Wolken am Start.
Genau. Gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch heute auch wieder gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Rademacher den gemeinsamen Weg in diesem Podcast sozusagen. Und
Der bleibt uns noch treu?
Der bleibt uns noch treu, ja, klar. er hat uns 3 Folgen begleitet, dann wird er uns auch mindestens noch in dieser 4. Folge begleiten, genau. Okay. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass Rademacher auch einen Smart Home Blog hat. Und dort behandeln sie alles, was man quasi mit dem Homepilot und den dazugehörigen Produkten aus dem Hause Rademacher so schönes anfangen kann. Da kann man sich viel Inspiration holen und vieles nachlesen. Tricks und Tipps rund um das Thema Smart Home. Da sind zum Beispiel so schöne Artikel dabei wie Smart Home im Büro oder Smart Home im Badezimmer. Das sind zum Beispiel 2 lesenswerte Artikel, die ich dort gefunden habe. Wir verlinken den Blog in den Shownotes. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, schließe ich mich gerne an.
Gut, wunderbar. Tja, dann geht es nochmal um die Kommentare zur letzten Folge.
Vielen Dank dafür übrigens.
Ja, das ist sehr schön. Wir haben nur eins vergessen. Wir beide haben das wohl vergessen, dass unsere Kommentarfunktion vollkommen DSGVO-konform ist und es da jetzt nicht die Möglichkeit gibt, zumindest nicht in einem expliziten Feld die E-Mail-Adresse anzugeben. Die hätte man dann quasi mit in den Kommentar reinschreiben müssen. Ich hätte ja auch gerne mit den Hörern Kontakt aufgenommen, bloß das war mir oder uns gar nicht möglich, da wir keine E-Mail-Adresse hatten. Also bitte nochmal alle, die eine Tasse haben möchten, uns auf der Adresse info@geek-café.de anschreiben und wir werden dann darauf reagieren und das Ganze dementsprechend abmachen, wie wir das mit dem Versand regeln und so weiter und so fort.
Genau, die E-Mails gleichen wir dann gegen die Kommentatoren und Torinnen ab. Dass das auch alles schön seine Richtigkeit hat.
Ja. Naja, wie auch immer.
Würden wir bei Geek-Café die IP-Adressen speichern, hätten wir unseren Anwalt beauftragen können, da mal zu gucken, ob er über einen Beschluss irgendwie über die IP-Adresse an die Adressen kommt.
Das wäre ein bisschen aufwendig gewesen.
Ja, vor allem teuer. Vor allem, den Beschluss hätte es ja auch nie gegeben wegen der Tasse.
Eben. Völlig sinnlos. Hast jetzt auch wieder eine tolle These in den Raum geworfen.
Räuberpistole, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, eine tolle Tasse in den Raum geworfen, aber nee. Ja. Die könnte kaputt gehen.
Apropos Räuberpistole, ich hätte dich jetzt eigentlich fragen können, spielst du Red Dead Redemption 2? Aber ich glaube eher weniger,
ja. Ja, es wird ja ein ziemliches Gewese um dieses Spiel gemacht. Also man kann sich dem ja gar nicht entziehen. Also es ist sehr schwierig. Auch jemand, der nicht spielt, wird mit dem Thema konfrontiert.
Davon gehört, genau.
Es hat ja auch die massenkompatiblen Medien schon erreicht, sagen wir es mal so.
Also, ja, es ist natürlich auch das Spiel im Moment. Rockstar, GTA 5, jetzt Red Dead Redemption 2, der Vorgänger und der Vorgänger davor, sind ja eigentlich schon ziemlich steil gegangen. Und wie viele Jahre war es in der Entwicklung? Ich glaube 6. Ja, ich glaube, insgesamt sein. 6 Jahre waren es jetzt Entwicklungszeit. Über 2000 Leute haben ja da teilweise dran gearbeitet. Das Ganze kann man sich ja alles mal umrechnen. Es war auch, glaube ich, der beste Verkaufsstart beziehungsweise Verkaufswochenende für ein Spiel überhaupt. Und ja, mal gucken, wie es noch weitergeht. Ja. Wobei, ich wollte jetzt eigentlich auch nicht wieder hier zum Spielecafé oder so umgestalten. Das ist mir jetzt nur wegen Räuberpistole gerade dazu eingefallen. Ich selbst spiele es nicht. Ja, ich bin ja ein PC-Spieler und momentan gibt es ja nur auf Konsole. Bin mal gespannt, wann die PC-Version dann letztendlich das Licht der Welt erblicken wird. Hoffnung besteht ja.
Ja, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, dass es auch für den PC kommt. Gehe ich mal von aus.
Boah, muss man mal abwarten.
Ja, abwarten. Abwarten ist immer gut. Ja, dann können wir doch mit unseren Hauptthemen einsteigen. Und ja, es gibt erstes nennenswertes Third-Party-Zubehör für das iPad Pro. Die Firma Hyperdrive, die haben sich ja schon in der Vergangenheit einen Namen gemacht bezüglich Thunderbolt 3 Docks für das MacBook Pro und sonstige interessante Docking Station und Hubs. Und auch somit haben sie als erster bisher, also es gibt zwar noch einen anderen, da kommen wir dann mal gleich zu, als erster einen USB-C-Hub für das iPad Pro vorgestellt, der quasi alles vereint, was man so braucht, vom SD-Card-Reader bis zum Kopfhörereingang. Also ein sehr umfangreiches kleines Kästchen, was man dort anbammeln kann, anstecken kann. Gewohnt, selbstbewusst, was die Preise angeht. Hyperdrive ist da immer relativ, ich sag mal, selbstbewusst preislich unterwegs. Liegt das Ding, glaube ich, so um die 100 Euro. Das ist schon mal ein Invest. Aber wenn das alles so funktioniert, wie die es angeben, denke ich durchaus sinnvoll. Jo. Und du hattest auch noch was in die Shownotes geschmissen diesbezüglich?
Ja, genau. Ich bin nämlich über einen USB-C-Hub fürs iPad Pro gestolpert, der von Satechi stammt. Leider ohne SD-Kartenleser. Dafür ein bisschen kompakter und preislich ein bisschen anders aufgestellt. Aber das Zubehör kommt jetzt langsam aus der Schublade. Ja, doch. Auch aus dieser. Was ich kurz vor der Aufnahme noch gesehen habe, ist, dass Bridge jetzt anscheinend auch schon angeteasert hat, Tastaturen fürs iPad Pro. Wobei da immer die Frage ist, ja, mit diesen eigentlich in Anführungszeichen festen Tastaturen, beziehungsweise du steckst ja das Display da quasi oben in diese Haltung rein, macht es ja dann doch schon mehr zu einem Laptop. Gerade bei diesen Keyboards ist es ja so, das trägt ja A ein bisschen auf und B, wenn es nach hinten wegklappst oder so, ja, das, wenn das iPad rausholen, das ist alles so ein Ding, ja. Deswegen diese Folie oder so von Apple finde ich eigentlich ganz interessant. Von diesen anderen Tastaturen habe ich da mittlerweile ein bisschen Abstand genommen, was das iPad betrifft. Das ist mir dann doch, oder trägt mir in der Regel dann doch ein bisschen zu sehr auf, beziehungsweise sieht dann zu Laptop-mäßig aus.
Ja.
Das ist eigentlich nicht das, was ich mit einem iPad haben will.
Ja, zu dem Folio Case gab es ja auch geteilte Stimmen.
Ja,
einige sagten ja, die Qualität oder die Anmutung, die sei jetzt nicht so hochwertig, besonders von dem vom äußeren Bereich, also jetzt nicht von der Tastatur, sondern von der Verkleidung oder von dem Korpus des Folio Cases. Das wirkt dann doch etwas ich sag mal so normal und nicht so hochwertig, wie man es eigentlich von Apple gewohnt ist. Also viele sagen, das Ding ist nicht unbedingt 200 Euro wert. Mhm. Das ist das nur, was ich so in Videos gesehen habe bisher und ich habe es ja im Original noch nicht gesehen. Kann ich mir also noch kein Urteil drüber erlauben. Und zumindest gab es auch noch mal ein Feedback von einem Hörer, der uns dann korrigiert hat, dass auch die einige Logitech Folio Cases, zumindest für das 10,5 Zoll, also für das Vorgänger iPad Pro, sowas mit beleuchteten Tasten im Angebot hat. Also da scheint es schon einiges zu geben, auch in der breiteren Fläche sozusagen oder auch von einigen Herstellern. Das war mir gar nicht so bewusst geworden, weil ich auch nicht so im Markt bin für Tastaturen. Also von daher lohnt es sich bei Logitech zu gucken, was es da so gibt.
Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber eben, wo du es gerade ansprichst, Zack hat ja auch Bluetooth-Tastaturen mit Hintergrundbeleuchtung, stimmt. Fällt mir gerade spontan ein, fürs iPad. Da hatte ich, glaube ich, mal was fürs Mini, genau, von Zack, wie auch immer man es aussprechen will. Ja. Stimmt, da,
ja. Gibt's was, ja. Wie gesagt, weil wir in der letzten Sendung gesagt haben, dass der Markt da relativ klein ist und da wurden wir halt korrigiert.
Ja, ist ja immer ganz gut so, ja, wenn Hörer aufmerksam.
Ja, klar.
Ja. Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge auch ein bisschen drüber spekuliert, was der USB-C-Anschluss denn alles so kann.
Ja.
Gerade in Bezug auch auf Massenspeicher. Im Prinzip, wie wir es uns eigentlich auch schon gedacht haben, alle, wenn du irgendwie ein Fotoapparat anschließt, funktioniert SD-Kartenleser, ja, der auch ein wirklich günstiger USB-C-SD-Kartenleser sein kann. Also diese 5 Euro Teile aus dem Krabbeltisch oder so, die sollten in der Regel funktionieren, zumindest mal die, was war es, ich glaube 9to5 Mac mal ausprobiert hat, solche Billigteile, die haben funktioniert. Festplatten, klar, ist wieder so eine Sache, iOS hat ja kein Filesystem, ja, von daher wird es da ein bisschen schwierig. Solange du da diese Struktur hast, wie auf einer SD-Karte vom Fotoapparat, sollte das auch wieder funktionieren. Alles andere wird da ein bisschen schwierig. Was ich ganz interessant fand, ich habe da auch den Schluss gar nicht gezogen. Apple bietet ja das 5K-Display an. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ja, genau. Apple bietet ja das 5K-Display an, ja. Was natürlich mit dem iPad nicht funktioniert. Das ist zwar ein passender Stecker, aber das Display ist ja Thunderbolt. Und das iPad ist ja USB-C. Ich habe den Schluss so nicht gezogen, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja gedacht habe, oh geil, 5K müsste ja dann auch funktionieren, weil Stecker. Aber das ist wieder diese Krux, ja, diese nur weil Stecker passt, heißt das nicht, dass es funktioniert. Ja. Und ich wüsste momentan gar nicht hier, was es da an USB-C 5K-Displays gibt. Auch so eine Sache ist ja, es muss ja so ein Highspeed-USB-C-Kabel sein, was ich gelesen habe. Das USB-C-Kabel, was dem iPad beiliegt, funktioniert nicht für USB-C, also diese 4K-USB-C-Displays. Da funktioniert es nicht. Apple empfiehlt anscheinend ein Thunderbolt-Kabel für den Einsatzzweck mit 4-5K-Displays über USB-C. Wobei preislich ist das, denke ich mal, wenn man wirklich keine Thunderbolt-Funktionalität braucht, ein bisschen Overkill, weil USB-C, sogenannte Highspeed-Kabel, gibt es ja im Zubehörmarkt deutlich günstiger als Thunderbolt-Kabel.
Das stimmt. Bist du dir jetzt wirklich sicher, dass dieses Ultrafine 5K von LG nicht funktioniert?
Ja, das ist ein Thunderbolt-Display, ja.
Okay, weil sie haben ja bei der Keynote nach meiner Meinung genau dieses Gerät präsentiert. Also in diesen Demofilmen und in diesen Bildern war ja, glaube ich, das
Gerät abgebildet. Das 4K wahrscheinlich, oder?
Ja, aber das 4K ist ja auch ein Thunderbolt-Display.
Ist das nur Thunderbolt oder ist das USB-C?
Also ich habe ja das 5K, das ist definitiv ein Thunderbolt-Gerät, genau. Aber... ich weiß nicht, ob das kleinere, das 4K, da ist jetzt gefährliches Halbwissen am Start.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, 5K definitiv nicht, weil es ist nämlich Thunderbolt.
Okay. Dann müssen wir das mal während der Sendung unauffällig nebenbei recherchieren. ja, gut, das...
4, könnte sein, dass 4K das, LG Ultrafine Display müsste funktionieren, wenn ich sie richtig lese.
Okay.
Aber halt nicht, wie gesagt, das 5K, weil das ist ein Thunderbolt Display.
Ja. Das ist natürlich sehr schade, dass man da jetzt ein Problem hat, weil das war ja auch so meine innere, wie ich mir das jetzt so schön reden konnte. Oh, ja, du hast ja das Ultrafein-Display und wenn man das dann austesten kann, macht das ja auch Sinn, das anzuschließen. Aber wenn ich jetzt erfahre, dass das nicht funktioniert, dann fällt jetzt mein komplettes Kartenhaus zusammen. So meine Argumentationskette für ein iPad Pro ist jetzt quasi komplett zusammengefallen.
Tut mir leid, Tobi.
Ja,
ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Ja, ja.
Ja, weil wie gesagt, ich habe auch den Bezug nicht unbedingt hergestellt, weil es ist ja ein Kabel, was reinpasst. Der Stecker ist ja derselbe im Prinzip. Ja. Nur das, was halt durchgeschickt wird, da ist halt ein Problem mit.
Ja, ja, das ist das
Problem. Es soll ja 5K USB-C Monitore geben. Mir würde keiner ein, oder ich kenne keinen. Und die Frage ist, wie ist die Qualität von diesen Displays? Ja. Die müssten dann eigentlich gehen, weil unterstützen tut es ja bis zu 5K. Nur, wie gesagt, inwieweit dann die Displays da interessant sind, ist eine ganz andere Frage. Es ist halt wirklich schade, obwohl, es ist eh die Frage, würde ich mal sagen, wie lange dauert es noch, bis Thunderbolt auch im iPad Einzug hält. Ich denke mal, langfristig dürfte das durchaus eine Sache sein, die kommt.
Ja, langfristig schon. Das ist
gerade in Bezug auf Speicher. Ja. Momentan wird ja auch so gemunkelt, ob mit iOS 13 eventuell auch dann Mass Storage Unterstützung von Hause aus kommt, also im vollen Umfang. Das ist ja momentan auch so ein bisschen dieses Gerücht, was umgeht, genauso wie ein iPad OS. Dass iOS halt geforkt wird oder mehr angepasst wird oder mehr Funktionen bekommt einfach auf dem iPad, um da, wie gesagt, halt auch ja noch mehr einfach aus den Möglichkeiten rauszuholen. Und muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich denke mal, zur WWDC könnte man da was sehen, hören. Vielleicht auch schon eine Demo runterladen. auf jeden Fall. Wie gesagt, Thunderbolt ist, denke ich mal, nur eine Frage der Zeit, bis das auch ins iPad kommt.
Ja, das wird die nächste oder der nächste Step sein, schätze ich mal, dass das dementsprechend da reinkommt. Macht ja auch Sinn, wenn man dementsprechend große Daten hin und her schubst und die dementsprechend austauschen muss, gerade für die iPhoto, also hätte ich bald gesagt, Photoshop-Nutzer an sich, da macht das, denke ich, viel Sinn.
Apropos Photoshop, du hast mir schon vorweggenommen, ich bin über einen sehr schönen Artikel gestolpert von dem Austin Mann. Da geht es um das iPad Pro im Zusammenspiel mit Lightroom unter anderem für Fotografen. Link packen wir mal in die Shownotes rein, ist ein sehr schöner Artikel. Was es mir nicht einfacher gemacht hat, jetzt irgendwie meine zukünftigen Geräte zu planen. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, gerade in Bezug auf Fotografie wäre das halt so, ja, die Frage, je nachdem, was Adobe oder andere Produkte halt fürs iPad Pro jetzt kommen, wie das mit dem Stift aussieht, wäre das eventuell was für mich. Und der Artikel hat da schon Lust auf ein iPad Pro gemacht. Nur bei den Preisen plus dann, wie gesagt, der Mac Mini müsste eigentlich demnächst ersetzt werden. Und wenn man mal guckt, wie so ein Mac Mini preislich dann doch liegen kann.
Puh. Ja, das ist heftig. Wo wir gerade bei Mac Mini sind, da schiebe ich jetzt mal ein kleines Zwischenthema ein. Das passt vielleicht ganz gut. OVC bietet als erster kompatiblen, zertifizierten Third-Party-RAM für den Mac Mini an. Da verlinken wir mal einen Artikel. Der ist jetzt zwar auch nicht günstig, aber doch günstiger als der Original-Apple-Speicher. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch andere Anbieter demnächst nachschießen werden. Nur wie gewohnt hat OVC natürlich sehr schnell reagiert und da was vorgestellt. Und das zeigt natürlich, dass man getrost eigentlich die kleinste RAM-Lösung nehmen kann und den dann halt aufrüsten lassen kann beim Partner des Vertrauens oder zur Not auch selbst das Ganze machen kann, wenn man sich's zutraut. Spätestens dann, wenn iFixit ein Video draußen hat dazu, ein Tutorial, dann sollte man das auch
Ich glaube, da gibt es schon was.
Okay, in Eigenregie hinbekommen. Ja. Allerdings, die SSD ist fest verlötet. Ja. Das war nicht anders zu erwarten. Die kann man dementsprechend nicht aufrüsten.
Ja, wobei, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt, der Mac Mini ist ja jetzt kein transportables Gerät in dem herkömmlichen Sinne wie ein Laptop oder wie ein iPad.
Ja, klar.
Du hast ja nicht da das Problem, dass du nicht auf oder nicht bequem auf externe Speicherlösungen umsteigen kannst. Und gerade mit Thunderbolt 3. Und wenn man mal guckt, wenn man da eh in diesem Semi- oder Pro-Bereich unterwegs ist, wird man ja wahrscheinlich eh entsprechend auch Thunderbolt 3 externe Speichermedien einsetzen können oder tut's eh schon, dann ist das eh keine Frage. Wobei ich einen amerikanischen Podcast gehört habe heute, da ging es auch um den RAM, ja, und dass man dann ja tauschen kann, dass derjenige allerdings allen immer empfiehlt, das Gerät mit dem Speicher auch zu kaufen bei Apple oder mit der Speichergröße zu kaufen, die man auch gerne hätte. Weil mit Party-RAM es da durchaus zu Konflikten oder Problemen kommen kann. Wobei in meinem Mini habe ich den RAM auch selbst getauscht, beziehungsweise die Module ausgetauscht, höhere Speichergröße rein und hatte da in den Jahren nie Probleme. Ja, und das war ein recht günstiger RAM, den ich zwar über ein Apple-Händler gekauft habe, aber wie gesagt, Third Party und auch nicht der teuerste Riegel, den es gab in der Größe oder zwei Riegel in der Größe und bin damit sehr gut gefahren. Ja. Von daher weiß ich jetzt nicht, was man von der Aussage halten soll. Also ich persönlich habe da in Bezug auf Mac und RAM-Riegel keine schlechten Erfahrungen gemacht beim Selbstaustausch oder beim Einsatz von Third Party.
Also aus der Vergangenheit heraus kann ich auch nur sagen, da habe ich nie Probleme mit gehabt und ich weiß nicht, wie viele Mac Minis ich mit Third-Party-RAMs aufgerüstet habe. Das waren bestimmt Hunderte und die Dinger laufen alle noch. Jedenfalls das, was den RAM angeht oder das, was Probleme vom RAM hergeben könnte, das hatten die Systeme jedenfalls nicht. Also da habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Ich kann jetzt natürlich jetzt nicht für die aktuellen Mac Minis sprechen oder für die aktuellen Rechner, wo man es halt noch kann, aber ich gehe mal davon aus, wenn man vernünftigen Speicher nimmt und auf die Daten achtet und auch gerade auf so einen Spezialist wie OVC oder auf die Kompatibilität achtet, dann kann man da eigentlich nichts verkehrt machen letztendlich. Genau. Ist meine Meinung.
Ja.
Aber das kann ja auch. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass es da Probleme geben kann, was den RAM angeht. Solange man auf die Eckdaten achtet und auf die Werte achtet, sollte es kein Problem geben.
Sollte das kein Problem sein, genau. Aber wo du gerade gesagt hast, hier SSD verlötet, das ist ja auch der Fall bei dem MacBook Air.
Neuen.
Ja. Und wobei, da gibt es auch von iFixit einen schönen Bericht drüber, über ihre Sachen, die sie herausgefunden haben, beziehungsweise gesehen haben, weil den Reparaturscore setzen die eigentlich relativ hoch an. Ja, die sind da sehr erfreut über das, was Apple im Design beim MacBook Air 2018 alles gemacht hat. Vor allem, du kannst mittlerweile auch wieder Akku tauschen ohne Topcase? Ich glaube, das war der Akku, den du tauschen kannst ohne Topcase. Die haben teilweise, um Teile festzukleben, so, kennt man von Tesa, diese Pullstrips, wo man dann an dem Klebestreifen zieht, ja, und der löst sich dann wieder ab. Sowas haben die anscheinend im MacBook Air auch verwendet, teilweise für einzelne Teile. Und ein Beispiel war, glaube ich, auch die Thunderbolt 3 Anschlüsse sind eine extra Platine, die man tauschen kann, wenn da irgendwas kaputt ist. Ja, die sind nicht irgendwie fest mit dem Mainboard verbunden. Da hat sich einer beim Layout und beim Teiledesign anscheinend gut ausgetobt. Und macht auf jeden Fall auch gerade, was ja diese Reparaturfähigkeit beziehungsweise Wiederverwertbarkeit und auch gerade diese grün will ich es jetzt nicht nennen, aber das, was ja auch Apple immer selbst sagt mit der Langlebigkeit der Produkte, ja, dass das anscheinend jetzt wieder ein bisschen mehr Auge drauf geworfen wird, auch was so das innere Design der Geräte betrifft. Ja. Mal gucken, wie sich das bei den nächsten Generationen der Geräte da so weiterentwickelt.
Ja, ich habe auch einen interessanten Bericht gelesen von John Gruber, der hatte das Gerät ja auch im Test. Er hat das, glaube ich, so eine gute Woche im Test gehabt und er meinte auch, dass er das Standardmodell hatte und dass er wirklich auch ein Heavy Multitasker ist, also extrem den Browser belastet, extrem viele Tabs hat und man gar nicht merkt, dass das Ding, was er zum Testen hatte, nur 8 GB RAM hatte und das führt er auf die enorme SSD-Performance zurück, die dort, also die schnelle SSD, die dort verbaut ist, und dass man das gar nicht mehr merkt, wenn er da hin und her swappt. Das fand er schon beeindruckend und kann ich mir auch gut vorstellen bei diesen wahnsinnig schnellen SSDs, die da verbaut sind, dass man diesen Faktor RAM jetzt wohl gar nicht mehr so stark merkt, wie in der Vergangenheit bei langsamen SSDs oder sogar noch Platten, also drehende konventionelle Platten.
Das habe ich gerade gehört, auch in einem Podcast in Bezug auf den Mac Mini als Xcode oder beim Compilen. Dass du selbst diese 64 GB Speicher nicht zwangsläufig brauchst. Der hatte da auch Tests gefahren zwischen seinem iMac und dem Mac Mini mit 32 GB, wo er auch gesagt hat, gerade in Zusammenarbeit von dem heute verbauten RAM und der SSD und anscheinend ja auch ist der T2 nicht auch der Controller für die SSD?
Ja, genau.
Irgendwo, ja, muss das anscheinend so gut funktionieren. Der compiled mit dem Mac Mini in der Version, die er hatte, etwas schneller als mit seinem iMac, den er hat. Und das ist ja auch schon mal eine Ansage, ja.
Ja, von das daher, ist beeindruckend,
ja. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass das Encoding von Video MP4, was war es, HIVC, na, wie heißt denn der Codec jetzt, dass der in Hardware auf dem T2 läuft.
Okay.
Bei Apple-Geräten, bei aktuellen Apple-Geräten. Und da hatte ich kurz, das muss ich mir nochmal auf jeden Fall ausführlicher durchlesen, das habe ich hier nochmal in der Read-It-Later-Liste drin. Da haben sie nämlich Videoschnitt auf dem neuen MacBook Air gemacht mit Final Cut. Und das sah verdammt flüssig aus, muss ich sagen. Alle, wenn da wirklich was über den T2 und Hardware da noch geht, ob da der Prozessor dann wirklich so viel ausmacht.
Das
beziehungsweise, ob der so ein großer Nachteil dann ist. Wenn eventuell viel einfach in Hardware geht, weil man ja auch über die fehlende GPU, beziehungsweise über das, was drin ist, halt gemeckert hat. Aber wenn, wie gesagt, der T2 da, genauso wie im Mac Mini, da bestimmte Aufgaben, beziehungsweise Codecs dann in Hardware einfach machen kann, muss man sich auf jeden Fall mal in Ruhe angucken, ja? Weil gerade Video war ja auch so ein Thema noch bei mir. Wo mein Mac Mini ja definitiv in die Jahre einfach gekommen ist. Aber wenn das, wie gesagt, da eventuell über Hardware und T2 geht, würde eventuell, je nachdem, oder müsste es vielleicht nicht auch unbedingt der größte Prozessor sein, ne?
Das müsste man dann nochmal genau benchmarkmäßig ermitteln, oder da wird es bestimmt noch dementsprechende Benchmarks geben, wo man das lesen auslesen kann.
Genau, da habe ich was bei mir noch in der Lesenliste. Da bin ich echt mal gespannt drauf.
Ja, und selbst wenn, du kannst ja eine eGPU dran stöpseln an den Mac Mini und
das treibt den Preis ja auch wieder nach oben.
Ja, aber du bist halt modular unterwegs. Du musst ja nicht sofort. Also wenn du jetzt merkst, du kommst an deine Grenzen, dann holst du eine eGPU und dann ist gut. Also von daher. Das wäre
auch eine Möglichkeit, ja.
Kannst du das ja dann skalieren, das Ganze?
Ja.
Das beruhigt mich ja auch ein bisschen, dass man da einiges machen kann. Ja, aber lass uns trotzdem noch mal ganz kurz zum iPad Pro zurückkommen. Ja. Da gibt es nämlich noch eine Sache, die ganz interessant ist. 6 GB RAM gibt es nur in der 1 Terabyte Version.
Ja.
Und jetzt sagen viele, ja, 1 Terabyte ist doch völliger Mumpitz, braucht man gar nicht. Ich hatte letzte Woche mit 2, 3 Grafikern, Fotografen gesprochen und die sagen, wir sind froh, dass es die 1 Terabyte-Version jetzt gibt, weil das brauchen wir, wenn wir da Riesendateien hin und her schieben und wenn wir da dementsprechend mal so ein paar Fotos aus der Kamera direkt importieren und bearbeiten oder eine Vorschau betreiben, ist das schon sehr sinnvoll, 1 Terabyte drin zu haben. Und genauso gut oder genauso sinnvoll sind dann auch die 6 GB RAM. Gerade wenn man jetzt mit Photoshop exzessiv arbeiten will, ist diese Kombination aus 6 GB und diesem großen Flash-Speicher durchaus sinnvoll. Ja. Natürlich schade, dass die kleineren Modelle nicht auch 6 GB haben, dass es da jetzt so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Apple scheint das wohl für sinnvoll zu erachten, das Ganze. Also soll man es tun, sollen die es tun.
Ja, wobei, überleg mal heute, ein professioneller Fotograf, ja, mit wie viel Megapixel der an die Objekte seiner, ja, da einfach rangeht. Ja, das sind Daten. Ja, im Video brauchst du gar nicht anfangen, ja, wenn du 5K oder 8K Video importieren willst, ja, da bist du um jedes Megabyte oder Gigabyte froh, was du mehr hast, ja.
Genau, und du brauchst es ja dementsprechend intern. Du kannst jetzt nicht sagen, du schließt eine USB-C-SSD an und schneidest dann auf der USB-C-SSD. Das ist ja nicht möglich. Du musst es ja schon komplett dementsprechend ins iPad importieren. Das nützt dir ja nichts, weil du ja dementsprechend kein Filesystem hast, wo du mal auf externe Geräte zugreifen kannst.
Ja, selbst wenn du Bilder, ja, die müssen ja erstmal aufs iPad drauf, ja, bevor du was damit machen kannst.
Ja, eben, klar. Anders wäre es, wie gesagt, wenn Apple sich da ein bisschen mehr öffnen würde, was das Filesystem angehen würde. Aber dementsprechend würden sich dann wahrscheinlich auch nicht die 1-Terabyte-Version verkaufen, wenn es so einfach möglich wäre. Ja. So ist es leider. Gut, und dann gibt es noch einen anderen Fact. Ethernet-Support über einen USB-C-Adapter am iPad Pro. Also sprich, das Ding kann ich auch kabelgebunden ins Netzwerk hängen.
Ja.
Und da fragen sich manche Leute, wofür? Ja, ich sage mal, da gibt es Anwendungsszenarien auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel in einem Unternehmen tätig ist, was sicherheitstechnisch unterwegs ist, wo es kein WLAN gibt aus Sicherheitsgründen, da gibt es Beispiele, wo man nur mit Kabel ran kann oder wo man nur mit Kabel ins Netz halt kann, dann macht das durchaus Sinn, das Ganze über einen Adapter und über Ethernet direkt zu machen. Oder wenn man in einer so WLAN-verseuchten Umgebung unterwegs ist, wo es halt schwierig ist, das ganze Ding dann ins WLAN zu kleben, dann macht sowas natürlich auch Sinn. Wie zum Beispiel bei einer Keynote, Apple Keynote, das beste Beispiel, hunderte, tausende Journalisten sitzen da mit ihren Geräten und das WLAN ist überlastet, ist voll. Da macht zum Beispiel sowas Sinn, das Ganze direkt über ein Ethernet-Kabel zu betreiben. Und das ist halt problemlos mit einem Adapter möglich. Ja.
Das war doch damals gerade die Zeit vom iPhone bei der Demo, oder? Wo er dann gesagt hat, hier, jetzt macht bitte mal eure WLAN-Hotspots aus.
Genau.
Sonst geht's hier nicht weiter. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja. Wobei, das war ja auch die Zeit, wo jeder Journalist irgendwie wirklich seinen eigenen WLAN-Hotspot dabei hatte. Also diese 3G SIM-Karte rein und dann hast du da irgendwie, oder kannst du da einen WLAN-Hotspot machen. Ich hatte so ein Ding ja auch mal, aber ja, heute siehst du die Dinge eigentlich noch relativ selten, wenn überhaupt.
Ja, damals waren ja noch Schweine teuer, also da haben die 300 Euro teilweise gekostet. Und mittlerweile kriegst du die halt auch hinterhergeschmissen für 40, 50 Euro, die Dinger. Da gibt es wirklich günstige Lösungen mittlerweile. Ja. Huawei war da ganz führend oder ist da wahrscheinlich sogar noch führend in dem Bereich. Mein Gerät, was ich hatte, war, glaube ich, von Huawei.
Ja, vor allem, die haben ja auch dann für alle möglichen gebrandet, ja.
Ja, klar, da gab es dann ganz viele Ausfertigungen. Ja, dementsprechend macht Ethernet nach meiner Meinung im iPad Pro auch Sinn. Zwar nicht für die breite Masse, aber es gibt Nischenanwendungen.
Es gibt den einen oder anderen Pro, der es wahrscheinlich benötigt, ja.
Ja. Warum auch nicht? Ja. Warum soll man es nicht dementsprechend funktionierend machen, wenn es schon mal da ist?
Ja.
Ja. Dann, was haben wir denn noch so an Themen hier drin stehen? Ach ja, ein Thema, was so ein bisschen bei uns untergegangen ist. Ich glaube es auch erst dann, wenn es wirklich da ist. Apple Pay. Bald.
Ja.
Bald in Deutschland, ja.
Ja, wobei ich mich ja auch gewundert hatte, bei irgendeiner iOS-Version, die ich installiert hatte, kam das sogar immer als Tipp hoch. Ja,
in der Mitteilungszentrale kam es dann hoch, wie man mit Apple Pay dementsprechend bezahlen kann. Was interessant ist, dass Boon dementsprechend angekündigt hat, oder nicht angekündigt hat, sondern gibt es jetzt die Funktion, französische Konten in deutsche Konten zu importieren. Also wenn man schon ein vorhandenes Konto dort hat, kann man das dementsprechend in der App dann auf ein deutsches Konto konvertieren. Macht auch Sinn, weil Boon ist jetzt auch in Deutschland am Start. Jedenfalls ist das auf der offiziellen Apple-Seite angekündigt. Da verlinken wir auch die Seite in den Shownotes. Da sind die ganzen Partner.
Ja. Ich glaube, auf meinem Boon-Konto habe ich noch 20 Euro Guthaben.
Na, dann kannst du das ja schön rüberziehen ins Deutsche, als deutsches Konto konvertieren.
Ja, und demnächst vielleicht mit Apple Pay benutzen, das wäre nicht schlecht, ja.
Ja, ja, eben. Wenn ich mir die Anbieter so anschaue, ja, ganz glücklich macht es mich nicht, ne? Weil ja, die Big Player sind nicht dabei. Yeah. Außer die Deutsche Bank, die könnte man noch als großen Player bezeichnen, aber Sparkasse und
Deutsche Volksbank. Bank habe ich mit Zahnschmerzen.
Ja, Herr Ackermann lässt grüßen.
So ungefähr, ja.
Aber wie gesagt, Sparkasse und Volksbank ist nicht mit dabei und das sind natürlich nach meiner Meinung so die Big Player, die da fehlen, ganz einfach.
Ich bin mal gespannt, wie lange sie das Thema aussitzen können.
Sie versuchen es ja kräftig zu ignorieren irgendwelchen Insellösungen, die nach meiner Meinung auch nicht gerade so prickelnd sind und mich als Apple-Nutzer natürlich auch nicht interessieren, weil...
Ja, sie wollen den Schuh natürlich nicht aus der Hand geben. Den Schuh aus der Hand geben, sagt man das so?
Nee. Wie auch immer.
Irgendwas habe ich da eben auch schon wieder durcheinander gedreht wahrscheinlich. Wie gesagt, sie wollen es am liebsten irgendwie selbst machen, ja, weil es dann, klar, kann ich auch gut verstehen als Bank, ja, zu den Kunden und Apple gibt doch bitte NFC frei, ja. Ja. Wir wissen, wie Apple dazu steht. Beziehungsweise nicht dazu steht. Und das ist eigentlich am Kunden vorbei. Also wegen so einer Sache wäre ich eventuell auch gewillt, eine Bank zu wechseln, wenn es wirklich sein muss und ich nicht über so einen Service wie Boon zum Beispiel die ganze Sache machen kann. Heutzutage ist man sowieso, also generell ja sowas wie eine Hausbank oder wie oder andere Sachen. Ja. Im Prinzip gibt es das ja nicht mehr, ja.
Nein, weil man auch nicht mehr diese Verbindung hat, die man früher zu einer Bank hatte. Da hatte man die Bank im Ort, man ist nur an den Schalter gegangen, man hatte seinen Bankberater, man hat die Bankgeschäfte noch face-to-face gemacht, man hatte noch ein persönliches Wort mit ihm gesprochen, man hatte eine Beziehung zu seinem Bankberater, sei dieses Bankgeschäft, was man da getätigt hat, auch noch so trivial gewesen, aber man hatte einen persönlichen Ansprechpartner. Das hat man heute zwar auch noch mehr oder weniger bei gewissen Themen, aber das sind Themen, die halt schon etwas umfangreicher sind, wo es Sinn macht, aber wenn ich jetzt eine simple Sache tätigen will, Geld abheben will, das mache ich am Automaten, da gehe ich nicht mehr zum Schalter.
Selbst wenn du mal guckst, ja, heute, du hast ja auch in den meisten Banken, wenn du irgendwo reingehst, kaum noch irgendwo jemanden, wie früher halt den Schalter, wo jemand steht. Du hast erstmal die komplette Automatenfront, wenn du irgendwo reinkommst, wo ältere Herrschaften sich teilweise mit Überweisungen an so einem Ding abquälen. Unter Service verstehe ich was anderes. Deswegen, also ich bin mit keiner Bank oder so mehr verheiratet. Klar, irgendwie durch größere Anschaffungen oder so hast du vielleicht irgendwo noch einen Kredit laufen, aber selbst das wäre jetzt eigentlich kein Grund, dass du sagst, okay, das muss auf Ewigkeiten so weitergehen, ne?
Das ist, wie gesagt, das Einzige, wo es immer noch so Probleme gibt, wenn du mehrere Abbuchungen am Laufen hast. Diese ganzen Dinge wie Daueraufträge etc., das wieder alles umstellen, das ist noch so ein Hemmschuh, was den einen oder anderen wahrscheinlich noch so ein bisschen Schmerzen bereitet, jetzt die Bank zu wechseln. Ja,
wobei, wie schwierig ist das, irgendwo einen Wechsel durchzuführen. Spätestens dann, wenn eine Abbuchung gemacht wird und es funktioniert nicht mehr, melden die sich bei dir.
Das ist richtig, aber da musst du erstmal diese 5 Euro Strafgebühr bezahlen.
Es gibt genug Banken, die auch einen Umzugsservice anbieten. Ja,
ja, das stimmt.
Von daher...
Ja, das war früher auch schwieriger. Mittlerweile gibt es da schon so ein paar Features, die es einen leichter machen, diese Umzüge zu gestalten. Das ist wahr.
Das einzige Problem, was du hast, ist, wo willst du hin?
Ja.
Also diese Online-Only, okay, ich mache mittlerweile eigentlich 99% Banking nur noch online. Von daher könntest du auch zu einer Online-Only-Bank wechseln. Ja, dieses 1% kriegt man auch irgendwie anders noch geregelt. Aber wer von denen soll es denn sein? Ja. Oh, das kam mir irgendwie bekannt vor eben.
Ja, ja.
Ah, ja. Entscheiden. Ja, ja, ja. Genau. Passt ja zu uns.
Ja, ja, so sieht's aus.
Passt ja zu uns.
Ja. Also von diesen aufgelisteten Banken, die ich hier gerade sehe, da würde ich jetzt zu keiner ohne, ja, vielleicht zu Comdirect, das ist noch so, wo ich das ja, das wenigste negative Gefühl habe von allen, die jetzt gerade aufgelistet sind. Ansonsten, ja.
Ja, es ist echt schwierig, ja.
Ja.
Es ist jetzt wirklich keine dabei, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt, oder da würde ich spontan einfach mal hinwechseln. Ja. Zumindest geht es mir so.
Ja. Naja.
Und deswegen, ich bin mal gespannt, Volksbanken, Sparkassen, wie lange die sich da wirklich noch wehren können, beziehungsweise ja, das ganze Thema ignorieren können. Also ich frage meine Sparkassenberaterin regelmäßig, wie es dann aussieht. Ja.
Das mache ich auch. Also immer, wenn ich mit E-Mail mit meinem Berater in Kontakt stehe, Standardfloskel per Textexpander eingefügt.
Genau.
Wie schaut's aus mit Apple Pay?
Das ist wie bei mir noch mit der Telekom, ja, der Textbaustein Ausbau, ja.
Ja.
Schnelleres Internet. Ja.
Mhm. Ja. Nein, das empfehle ich auch allen anderen zu tun, die jetzt Kontakt mit ihrer Bank haben, immer die Frage stellen, was ist mit Apple Pay, weil wenn dieser Druck kommt von den Massen, dann müssen sie sich irgendwann beugen, damit die Kunden nicht weglaufen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass man halt quasi immer wieder nachfragt.
Ne? So, zumindest mal, das ist ja wirklich auch die Sache, dass die auch sehen, dass einfach dass die Nachfrage da ist. Ja, weil wenn keiner fragt, ja, warum sollte ich etwas anbieten, was keiner haben will?
Genau.
Von daher.
Nach dem Motto, uns hat doch keiner gefragt, will doch keiner.
Ja, ich glaube, ich hatte ja mal das Beispiel auch gerade wieder in Bezug angesprochen. War das der Frank Feil, der irgendwie am Bauen war, wo es ja auch die Probleme gab mit Verfügbarkeit, beziehungsweise was für ein Internet verfügbar ist, wo er sich doch in diesem Neubau, ich glaube, der Frank Feil war das. War das der Frank Feil?
Ja, der baut gerade.
Der sich da dann ja privat da quasi da noch eingeschaltet hat, dafür zu sorgen, dass im Neubaugebiet dann schnelles Internet da sein wird. Das sind alles so Geschichten. Ja, ja, wenn es ein Happy End ist, ist ja noch in Ordnung. Aber dann, wie gesagt, da hatte ja, glaube ich, auch der Internetanbieter gesagt, wir haben ja keinen, oder es gibt keinen Bedarf für schnelleres Internet, ja.
Ist klar. Ja. Bloß ehrlicherweise muss ich auch dazu sagen, wenn ich mir einen Bauplatz aussuchen würde und neu bauen würde, das ist das Erste, was ich machen würde, zu schauen, wie da die Versorgung breitbandtechnisch aussieht.
Genau, das hat er gemacht und hat sich dann gekümmert. Ja.
Ja, sonst ist das alles Essig. Was nützt dir das schönste Grundstück, wenn du keinen vernünftigen Internetzugang hast? Heutzutage ist das dann wertlos für mich. Ja.
Das ist halt für jetzt so Gemeinden bei mir oder wie bei uns hier im ländlichen Bereich ein bisschen schwierig, da entsprechend, je nachdem, wie dann auch wirklich die Anwohnerzahl da ist, ja, oder wie auch die Altersstruktur einfach ist, ja, klar, wenn da irgendwie alle nur Scheintote wohnen, die kein Interesse am Internet haben, dann macht das für den Anbieter auch keinen Sinn, da irgendwie auszubauen. Aber wenn man mal heute guckt, dass es durchaus neu erschlossene Baugebiete einfach gibt, ja, wo vielleicht DSL 16.000 verfügbar ist und das war's dann, da kriege ich schon Zahnschmerzen.
Ja, ja.
Weil da muss 50 Minimum irgendwo sein. Ja.
Bei den heutigen
also 16, Daten? Ich wäre mit 16 froh, ja, wär ich ja schon zufrieden, ja, wenn es ginge. Aber gerade heute, wo ein Neubaugebiet neu ausgewiesen wird,
ja.
Wo du auch attraktiv sein willst, ja, wo du vielleicht auch in so einem Einzugsgebiet für eine Großstadt bist und dann da nichts funktioniert. Und du hast ja heute Möglichkeiten über diverse Anbieter. Ja. Notfalls, wenn gar nichts anderes geht, ja, es gibt ja auch genug Funklösungen, dass man sich da einen Partner mit ins Boot holt. Aber irgendwas muss da sein. Ja, ich hätte jetzt auch kein Interesse an der Funklösung, das muss ich auch sagen. Es ist mehr so eine Notlösung in meinen Augen. Aber wenn gar nichts anderes ging, also irgendwo musst du was auch da haben, ja, weil die Anfragen sind einfach da.
So ist es. Und es liegt auch ganz viel in der Kommunalpolitik und auch in den Gemeinderäten, wie aktiv die Leute dort sind, wie sie auf Zack sind, wie weit sie mit dem Thema sind und wie gut sie sich damit auskennen. Das sieht man ganz stark auch bei uns. Wir haben hier bei uns Schnarchnasen, muss man ganz ehrlich sagen. Ein paar Dörfer weiter, da hat man eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Kommunalpolitik. Da wird sich drum gekümmert. Da sind sie schon wesentlich weiter. Da wird das Thema Digitalisierung in der Gemeinde auch ganz anders abgebildet. Da funktioniert vieles besser. Und bei uns, das sind Schnarchnasen. Also wenn ich mir da die Aussagen von unserem Bürgermeister anhöre zum Thema Breitband, so nach dem Motto, ja, mir reicht DSL 6000 aus, war seine originale Aussage. Genau. Meine E-Mails empfange ich genauso schnell wie mit 6000 wie mit 16.000. Ja. Das ist völlig ein Mumpitz.
Ja, das stimmt
ja. Von sich gibt. Ja, hat er ja im Prinzip recht.
Ob der 50 hat, 16, 6 oder 2, macht für E-Mails groß keinen Unterschied. Kommt auf die Anhänge drauf an.
Genau, genau. Aber für reine Textinhalte ist das mehr oder weniger uninteressant. So sieht's aus. Und das ist immer sein Statement. Bloß, das Internet ist viel, viel mehr als E-Mail. Das hat er wohl noch nicht so ganz begriffen. Also,
wahrscheinlich. Ja. Der hängt da auch noch wo falsch irgendwie fest.
Genau. Und ich meine, der gute Mann ist 42 Jahre alt und er sollte eigentlich vom Kopf her ganz anders unterwegs sein.
Also. Welcher Schauspieler war das, wo ich das zuletzt gelesen habe? Ist auch war das der Gosling? In einem Interview, wo er jetzt, ich glaube, der Gosling war das, der ist ja jetzt ja auch gerade mit Fast Man und so, im Kino. Läuft er bei uns schon? Ich glaube ja, gell? Erst um die Mondlandung. Nee, egal. Auf jeden Fall, der hat, glaube ich, auch gesagt, er hat mit Technik nichts am Hut.
Ja, ja.
Soll es geben, ja. Und der ist ja nochmal eine Ecke jünger als 42. Aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja. Wobei, andererseits ist wahrscheinlich da auch wieder die Technik im Prinzip in Anführungszeichen nicht existent. Ja, weil du hast dein Smartphone, das funktioniert. Das läuft alles, ja. Du hast ja heute mit LTE auch keine Wartezeiten im Prinzip bei irgendwelchen Inhalten. Selbst wenn du nur auf Instagram unterwegs bist, ja, das geht ja alles zackig. Du kriegst ja von der Technik im Hintergrund ja im Prinzip nichts mit. Und solange du keine Berührungspunkte hast, wo du eventuell auf dem Land bist, wie es mir jetzt gerade ging, 80 Kilometer im Süden von Berlin, ja, hast du noch nicht mal Edge. Teilweise. 100 Meter weiter hast du auf einmal LTE, ja. Du gehst wieder 100 Meter in die andere Richtung und da ist gar nichts mehr. Ja. Das sind so Sachen, das erschließt sich mir nicht. Aber wenn du wirklich dann in einem Gebiet bist, wo du nur 100 voll oder volle Kanne hast, ja, dann, mein Gott, ja. Ob da brauchst du dich für die Technik auch nicht interessieren. Es läuft, ja. Wie es läuft oder dass es woanders nicht läuft, ja, das ist uninteressant, ja.
Ja, so ist es. Ja. So ist es leider.
Aber apropos Technik, ich hätte noch einen Podcast-Tipp.
Mach mal.
Und zwar, Link ist in den Shownotes drin. Es geht um ein Interview, was der René Ritchie geführt hat mit dem Director of Mac Product Marketing, dem Tom Boger. Ist wirklich ein sehr hörenswerter Podcast geworden. Link ist in den Shownotes drin. Kann man sich mal anhören, ob man abonnieren muss. Andere Frage, aber auf jeden Fall diese Folge kann man sich antun. Ja, und Link ist in den Shownotes.
Okay. Ja, hast du denn zufälligerweise das eines der letzten Videos von Alexi Bexi gesehen?
Nein.
Okay. Sehr interessant, jetzt nicht unbedingt vom Inhalt, ist auch interessant, okay.
Soll ich das riskieren, die YouTube-Seite jetzt aufzurufen?
Nee, das wird wieder Probleme geben. Nee. Genau. Ich fasse es kurz, Tim Cook war ja in Berlin und er hat sich ja dementsprechend diese App angeschaut, was so quasi diese virtuelle Geschichte oder die Augmented Reality-Geschichte mit dieser Mauer-App darstellt. Da hat er sich ja mit dem Entwickler unterhalten. Und in diesem, bei diesem Event, in Anführungsstrichen, das war ja nur so ein kleines Meeting am Brandenburger Tor mit dem Entwickler, da hat sich der Alexi Bexi eingeklinkt und hat dementsprechend sich mit Tim Cook unterhalten. Und das durfte er oder hat er dementsprechend auch in seinem Video verarbeitet, das kleine Interview oder so ein paar Statements von Tim Cook zum Thema Augmented Reality. Ganz interessant, gut, das sind Statements, die schon bekannt sind von Tim Cook. Hat mich nur positiv überrascht, dass das so zustande gekommen ist. Ja, die Kombination Alexi Bexi und Tim Cook ist schon interessant, sagen wir es mal so, bemerkenswert.
Ja. Warte, werde ich mir dann mal angucken.
Ja. Wie gesagt, inhaltlich nichts Neues. Das sind alle Statements, die man schon lange kennt von Tim Cook, aber das Ereignis an sich ist schon erwähnenswerter. Mhm. Hätte es sicherlich auch andere Medienpartner gegeben, die man hätte nehmen können, aber okay. Er hat sich dann für den Herrn Böhm entschieden, Herr Cook. Ja. Ist natürlich auch eine Zielgruppe. Ne?
Klar, ja, klar.
Logisch, weil
er hat ja Apple. Was wollte ich jetzt sagen? Oder die letzten Jahre siehst du eigentlich, seit der Apple Watch, siehst du das eigentlich, dass Apple auch gerade bei Veranstaltungen breiter oder guckt, dass sie mehr Leute mit ins Boot holen oder auch Review-Einheiten oder Testgeräte halt einfach an Leute gibt, die nicht unbedingt jetzt traditionelle Tech-Presse sind. Auch Tech-Blogs oder so, die man einfach kennt, ja. Da kommt einfach mal eine Apple Watch oder ein MacBook Air dann auch mal in einen Modeblog zum Beispiel. Und das kann für Apple eigentlich nur gut sein, ja, weil in der Regel ist es ja gute Presse, was einfach rüberkommt. Und vor allem hast du da auch einen viel größeren Bereich oder Kreis, den du erreichst. Ja.
Ja gut, in den Staaten haben sie das schon gefühlt etwas länger gemacht, also sagen wir mal, alternativen Medien zusammengearbeitet. Oh,
das klingt jetzt wieder so böse.
Das klingt böse, nein, aber also sagen wir mal, das beste Beispiel ist ja iJustine zum Beispiel, mit denen kooperieren sie ja nun sehr stark. Das ist ja nun so der eines der größten Apple-InfluencerInnen, die es da so gibt, um das böse Wort mal zu benutzen. Oder Marques Brownlee zum Beispiel, der wird ja nun auch immer nun bevorzugt behandelt, wenn es da um Testgeräte geht oder wenn es dann um den Zeitpunkt geht, dass er sehr früh an Testgeräte rankommt etc. Und da haben sie das schon eher sehr stark gemacht. In Europa oder in Deutschland, da ist es etwas schleppend angelaufen. Und ja, so das stärkste Signal, was ich im Moment halt, wie gesagt, wahrgenommen habe, war die Geschichte halt mit Alexi Bexi, dass da halt dieses Tim Cook-Interview war. Obwohl man sagen muss, in letzter Zeit ist sein Apple-Content oder in den letzten Monaten auch extrem gewesen. Die ganzen iMac Pro Reviews etc. Also da hat man schon gemerkt, dass da sehr, sehr, sehr viel Apple-Content kam, mehr als in der Vergangenheit. Da sieht man schon, in welche Richtung sich Alexi Bexi im Moment bewegt.
Ja, wobei, da muss man auch sagen, den kann man ja schon so in die Ecke Tech-YouTuber reinmachen, aber der alleine, wie er es halt macht, ist schon mal eine ganz andere Nummer als diese Standard-Tech-Blogs.
Ja, ja, klar.
Wobei, was bestimmt auch interessant gewesen wäre, wenn das Technik-Fault hier das Interview hätte machen können. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant geworden.
Ich sag mal, es ist ja ganz lustig, was er da so macht, aber ich glaube, er heißt ja nicht umsonst Technik-Fault, weil seine Videos, ich finde die Videos toll, ich schaue sie mir auch teilweise an, alles super, aber er hat ja mal selbst gesagt, die Art und Weise, wie er die Videos produziert, das hat ja auch schon was mit seinem Namen zu tun, das ist ein bisschen Faulheit, der Anspruch an die Produktion ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen runtergeschraubt, wenn man sich jetzt Marktbegleiter anschaut, wie Alexi Bexi.
Sagt er das von sich selbst, echt?
Er hat da mal gesagt, ja, ich glaube, da kommt doch der Name her, weil er halt wirklich relativ simpel produziert. Meistens siehst du ihn ja nur frontal in seiner Gadget-Höhle sitzen und dann erzählt er was über die Produkte, hält die toll in die Kamera, ist ja auch super. Und dieser Aufwand ist ja relativ gering. Du brauchst im Endeffekt nur eine vernünftige Beleuchtung, eine Kamera und dann Intro, Outro dran und dann war es das im Prinzip. Also der Schnittaufwand ist ja nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel bei Alexi Bexi, wo da sieht man ja richtig, dass da richtige extreme Produktion drin steckt. Und das Technik-Fault hält es ja relativ gering, was den Aufwand angeht. Und das ist ja auch okay. Ich meine, er hat ja auch dementsprechend Abonnentenzahlen, sind ja nicht schlecht. Sind zwar nicht in diesem Bereich wie Alexi Bexi sind, würde mich auch wundern, wenn die auf dem gleichen Level wären. Wäre ein bisschen frustrierend, finde ich auch, wenn man sich den Aufwand gegenüberstellt. Ne?
Der ein oder andere Channel, da frage ich mich auch, wo die Abonnenten herkommen, aber.
Ja. Aber durchaus interessant, was da manchmal so kommt. Und ja, er hat seine ganz eigene Art, Reviews rauszuhauen, ja. Klar.
Es gibt ja da noch so einen deutschen Lieblingstech-YouTuber von dir, den Namen werde ich jetzt auch nicht erwähnen, aber was hättest du denn da davon gehalten, wenn der das gemacht hätte?
Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass die Wahl, wenn ich jetzt mal so alle, die ich so im Kopf habe, durchgehe, dass die Wahl schon mit Alexi Bexi, glaube ich, ganz okay war. Und er hat sich da auch ganz gut so weit präsentiert. Er hat jetzt ja nicht so den Affen gemacht, den er sonst macht. Wäre ja auch ziemlich blöd gekommen bei Tim Cook. Und ich glaube, da gab es vorher auch ein extremes Briefing. Ich glaube nicht, dass er mal da einfach so locker zum Tim Cook hinschlappt und da mal so ein Interview macht. Also ich glaube, die Vorbereitung und auch das, was da passieren wird in dem Interview, das wurde genau abgehandelt oder ausgehandelt, die Fragen darfst du stellen oder das darfst du hier mit mir hier veranstalten. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das so locker flockig abgelaufen ist, wie es da so im Video dargestellt worden ist. Das vermute ich mal nicht. Ja. Also da hat Apple schon den Daumen drauf gehabt. Das ist meine Vermutung.
Boah, könnte sein. Ja. Die sind da ja...
Davon ist auszugehen.
Ja.
Und die Interviewfetzen, also die Interviewfrequenzen, die man dort gesehen hat, die waren jetzt auch nicht lang. Wenn das jetzt insgesamt 3 Minuten waren, dann war das viel. Ja. Ja. Gut, aber das nur so als Exkurs in die YouTube-Welt. Genau. Wir sind ja in der Podcast-Welt unterwegs. Wir haben ja auch Radiogesichter.
Ja, das sagst du was, ja.
Ja, ja. Gut, gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch in die Gadget-Ecke abbiegen. Oder hast du noch irgendwas Interessantes? Nee, nee, nee. Gut, da habe ich heute 2 Kleinigkeiten. Ja, das eine ist ein Produkt, was so ein Add-on-Produkt ist für die AirPods. Da hat sich auch ein wahnsinniger Zubehörmarkt entwickelt. Da gibt es ja die tollsten Dinge im Moment. Da gibt es so Staubkiller-Aufkleber für die Innenleiter, habe ich mittlerweile gesehen. Also da hat sich ein riesen Kosmos an Zubehörprodukte entwickelt. Also es ist der Wahnsinn, was es da auch an unnütze Dinge gibt. Also sowas kann es auch wiederum nur im Apple-Kosmos geben, muss ich sagen. Aber lass uns heute mal über ein Case sprechen, was ein Ladecase ist letztendlich. Eines der ersten oder das erste Ladecase, was ich getestet habe, nennt sich PowerPod Case und ist relativ simpel aufgebaut. Es ist ein Silikoncase, ein schwarzes Silikoncase, gibt es im Moment auch nur in dieser einen Farbe. Und in diesem Silikoncase ist quasi ein QI-Charger eingegossen oder das Gegenstück dementsprechend, nicht der Charger, sondern die Induktionsschleife sozusagen. Und da packt man die AirPods rein und unten hat man dementsprechend einen kleinen Connector, den man in den Lightning-Port reinschiebt. Und das schmiegt sich ganz wunderbar an. Und dann legt man das Ding auf ein herkömmliches QI-Ladegerät und die AirPods werden geladen. Das funktioniert auch mit den Geräten, die ich zum Testen zur Verfügung hatte, ohne Probleme. Also bisher konnte ich keine negativen Dinge an diesem Produkt feststellen, was die technische Seite angeht. Man kann sich jetzt über das Material ein wenig streiten. Dieses Silikon ist so ein Soft-Touch-Silikon, was diesen üblichen matten, das übliche matte Finish hat. Und man das halt ein bisschen öfter ankrabbelt, dann fast, was man natürlich bei AirPods tut, die man halt mit sich umherträgt, oder auch das AirPod-Case, was man mit sich umherträgt, dann fasst sich das an den Ecken halt so ein bisschen ab. Das geht relativ zügig. Das ist aber dieses typische Silikon-Problem. Und wenn man die in der Hosentasche hat, dann ist es der Staubmagnet schlechthin. Da bleibt dann vieles dran hängen. Also wer jetzt Probleme hat mit einem Silikoncase, was nicht ganz so wie aus dem Ei ausgepellt aussieht, der sollte davon Abstand nehmen. Ansonsten muss man dazu sagen, es ist ja auch nur eine Schutzhülle für die AirPods und es ist ja nun mehr oder weniger ein Protektionscase mit eingebauter Ladefunktion. Funktion ist gegeben. Das Ding ist auch nicht, wird auch nicht dicker, es ist relativ dünn. Sie haben das gut untergebracht in diesem Silikon, es ist gut eingegossen worden. Das haben sie ganz gut gemacht. Wie gesagt, das ist nach meiner Meinung, hätte man sich dafür ein anderes Material entscheiden müssen. Da wäre aber wahrscheinlich die Herstellung komplizierter gewesen, wenn man jetzt sich dafür für ein Hartplastik entschieden hätte, wäre es wahrscheinlich auch wesentlich dicker geworden, es hätte aufgetragen. Wahrscheinlich hat der Entwickler sich da auch Gedanken drum gemacht, warum er sich oder warum er Silikon genommen hat, damit man halt in diesem dünnen Bereich bleibt. Wenn es das vielleicht anderen Farben geben würde, wäre es vielleicht nicht ganz so schnell speckig geworden wie dieses schwarze Case. Aber es gibt ja Leute, die interessiert das nicht, ob das sich jetzt abgreift oder nicht. Von daher, ja, schönes Produkt. Kann man direkt auf der Herstellerseite bestellen. International Shipping kommt dann in so einem kleinen gepolsterten Umschlag und sollte auch ohne Probleme über den Zoll kommen. Kostet 35 US-Dollar. Wenn man sich bei den Begleitern umschaut, was es da so am Markt gibt, ist der Preis im vernünftigen Bereich. Die liegen alle mehr oder weniger in diesem gleichen Bereich. Und der Markt der Konkurrenten ist nicht so groß, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Von daher, es ist eine Lösung, weil Apple hat ja noch nicht geliefert. Sie haben es ja angekündigt. Ja. Ja, man muss ja quasi auf Third-Party-Produkte zurückgreifen. Ja. So. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das ist der erste Teil von zwei Teilen insgesamt sozusagen. Heute reden wir mal über QNAP 251B. Da haben wir in der letzten Folge schon einen kleinen Teaser zu abgelassen und heute reden wir mal nur über die technischen Daten und was das Gerät in meinen Augen so besonders macht. Das ist letztendlich ein sehr kompaktes und leistungsstarkes, skalierbares NAS-System. Und skalierbar trifft es in diesem Sinne wirklich auf den Kopf, weil es das erste 2-Bay-NAS-System in dieser Leistungsklasse, was ein PCI-Express-Slot eingebaut hat. Das heißt, ich kann das Ding mit Erweiterungskarten aufrüsten. Zum Beispiel kann ich da eine Erweiterungskarte reinstecken, wo es die es mir ermöglicht, M2 SSDs einzusetzen, zum Beispiel zum Cachen. Also zum Cachen der Inhalte, die dort gelesen, geschrieben werden auf den Festplatten, um das Gerät im Endeffekt schneller zu machen. Zum Beispiel kann ich eine weitere Netzwerkkarte einbauen, um das Gerät etwas schneller zu machen. Und das ist sozusagen in dieser Preisklasse und in dieser Gerätekategorie ein Novum, da es ganz, 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 ganz wenige NAS-Hersteller gibt, die sich in diesem kleinen Bereich mit PCI-Express-Karten abbilden oder wo man dementsprechend einen Slot hat, wo man diese Karten einsetzen kann. Und QNAP bietet da auch ein sehr umfangreiches Zubehörportfolio an, wo man einige Karten einbauen kann in jeglicher Konstellation, ist dementsprechend auf der QNAP-Seite sehr schön abgebildet, was man da alles mitmachen kann. Und das NAS kann quasi ein bisschen mitwachsen, mit den Bedürfnissen wachsen. Und man muss es dann nicht gleich, wenn man irgendwo an den Rand der Leistung gestoßen ist, das Ding gleich austauschen, sondern man kann es dementsprechend aufrüsten. Genauso aufrüsten kann man auch den Speicher. Es gibt zwei Versionen davon. Es gibt einmal die Standardversion, die hat 2 GB RAM und eine andere Version, die nennt sich dann 4G, die hat 4 GB RAM. Offiziell angegeben ist es mit 8 GB, also man kann es auf 8 GB erweitern. Es gibt aber wiederum auch Möglichkeiten, mehr Speicher dort reinzustecken, das ist dementsprechend nicht zertifiziert von QNAP und sie geben halt 8 an. Ich habe schon im Netz gelesen, dass bis zu 32 angeblich möglich sind, aber wie gesagt, QNAP garantiert nur bis 8, was allerdings für ein NAS-System auch schon ordentlich ist. Jedenfalls in diesem Bereich, wir reden hier von einem 2-Bay-System, was eigentlich so den Heimanwender adressiert oder den ambitionierten Heimanwender oder die, sagen wir mal so, die ganz, ganz kleinen Büros, diese ganz kleinen Arbeitsgruppen. Das ist so ein System, was so in beiden Welten zu Hause sein kann. Ich würde es ehrlich gesagt eher bei den ambitionierten Heimanwender einordnen. Fürs Büro würde ich mir da schon so ein 4B nehmen, allein schon aus Gründen der Sicherheit, ein höheres Rate-Level etc. Da würde ich im Bürobereich schon etwas höher gehen. Aber für den ambitionierten Heimanwender ein sehr schönes Gerät. Was auch sehr schön ist an diesem Gerät, es ist sehr leise. Wir haben ein sehr schönes Design, was jetzt nicht unbedingt so extrem versteckt werden muss. Vorne haben wir eine Klappe, die man oder einen Schiebeverschluss, den man zur Seite wegschieben kann, der auch mit einem Schieberegler, der an der Seite sitzt, verriegelt ist. Und diese Klappe schiebt man halt weg und dann kommt man an dieses, an die zwei Schächte, wo man dementsprechend 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Platten einsetzen kann. Wie gesagt, zwei Stück. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, dass es ein System ist, wo man rein- und rausschieben kann, sondern wo man halt das komplett auseinandernehmen müsste. Aber es ist ein Hot-Swap-fähiges Nest-System. Also das, von daher haben sie es mit dieser Klappe sehr schön gemacht. Und die Klappe hat auch einen Magneten. Also wenn man die einmal eingeklickt hat, dann zieht sie sich auch an die Stelle automatisch dorthin, wo sie hin muss. Das haben sie sehr wertig verarbeitet, nach meiner Meinung. Also allgemein macht das System von der Gehäusequalität, von diesen Spaltmaßen, sage ich jetzt mal, einen sehr, sehr guten Eindruck. Also ich habe da schon Nest-Systeme gesehen, die da weitaus günstiger unterwegs sind, was die Wertigkeit des Kunststoffes angeht etc. Da ist das Ding hier schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Zu den üblichen Schnittstellen haben wir auf der Vorderseite eine USB-Schnittstelle. Auf der Rückseite haben wir noch zwei weitere USB-Schnittstellen zur Erweiterung von dem Gerät. Man kann dort externe Platten anschließen, um nochmal ein Backup auf externe Platten zu machen oder um Dateien von externen Medien auf das Gerät zu kopieren. Da gibt es halt die Möglichkeit, das über USB zu erledigen. Eine Besonderheit bei dem Gerät ist, dass wir noch einen HDMI-Anschluss haben. Das heißt, wir können es direkt als Media Center verwenden. Das haben einige QNAP-Systeme. Das hat dieses System auch. Wir haben 4K-Transcoding direkt auf dem Gerät. Ist möglich. Wir haben einen relativ fixen Prozessor in diesem Preisbereich. Man muss das immer in dem Kontext einordnen, was das Gerät letztendlich kostet. Wir haben ja einen Intel Celeron Prozessor mit 2 GHz und wie gesagt DDR3 Speicher. Ja, und das macht das Gerät eigentlich so interessant. Sehr viel Leistung zum ordentlichen Preis. Das liegt derzeit bei 324,26 € auf Amazon in der 2 GB Speichervariante. Ja,
klingt interessant.
Ja, auf jeden Fall leistungsstark und kompakt und auch recht leise und vom Stromverbrauch auch sehr angenehm. Es ist ja immer auch noch so ein Ding, wenn man sich für ein Nest-System entscheidet. Und wenn man ein Nest-System hat, sollte man davon ausgehen, dass es eigentlich 24/7 läuft, weil das ist der Sinn eines Servers oder zumindest mit dem Zeitmanagement funktioniert, dass man es dann nachts halt in den Ruhemodus fährt und dass es dann halt tagsüber oder wenn man halt den meisten Zugriff hat, dann wieder zur Verfügung steht. Aber dass es relativ oft im Einsatz ist und sehr oft läuft und da sollte man auch so ein bisschen auf den Stromverbrauch achten und das sollte man dann dementsprechend auch vergleichen. Weil es gibt durchaus Nest-Systeme, die liegen in dieser nur um 150-160 €, die deutlich langsamer sind, aber auch deutlich mehr Strom verbrauchen. Und das sind so Dinge, die man halt vergleichen sollte, finde ich. Ja, ansonsten kommen wir dann in der nächsten Sendung dazu, warum ich das System als zweites System im Einsatz habe und wofür das interessant sein kann. Ja, wir bauen so einen Spannungsbogen auf.
Wir bemühen uns.
Ja, ja, gut. Ja, das war's zum Thema QNAP.
Da sind wir, glaube ich, auch schon am Ende der Sendung angelangt für heute.
Das hast du jetzt schon gesagt.
Man versucht's, ja, man versucht's.
Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Machen wir es kurz und schmerzlos, oder?
Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. Nicht vergessen, E-Mails.
Genau. Ja, E-Mails sind immer gut. Ja, dann machen wir das Ding für heute dicht und wenn alles gut geht und alles klappt, sind wir dann nächste Woche wieder da.
Genau.
Jo.
Irgendwann.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.